Also gerade auch Männer insbesondere, wir haben nun mal einfach den aufgrund unserer Physis ganz oft eine körperliche Überlegenheit Frauen gegenüber. Was uns für Frauen potenziell gefährlich macht, nachvollziehbarerweise. Aber jetzt kommt's. Ein Mann, der seine Aggression fühlen kann, die leiten kann und damit umgehen kann, ist ein Mann, dem man vertrauen kann, bei dem man sich sicher fühlen kann.
Beziehungslounge, dein Podcast für ehrliche Gespräche über Beziehungen. Du möchtest aus alten Beziehungsstrukturen aussteigen und bist neugierig, Beziehungen einmal neu zu denken und neu zu fühlen? Dann bist du hier genau richtig.
Hallo Kai.
Servus.
Servus. Ich freue mich, dass ich heute mal einen Gast bei mir habe in unserem Podcast Beziehungslounge. Und zwar Kai Reichel. Kai Reichel ist Beziehungscoach und arbeitet vor allem mit Männern, also ist Männercoach, Entschuldigung, ich habe es jetzt falsch gesagt, es ist eigentlich Männercoach, aber arbeitet mit Männern, die in Beziehung sind und die in Beziehungskrisen sind. Insofern bist du auch ein Beziehungscoach, halt aber nur mit einem Schwerpunkt auf Männer und die einfach ja vor großen Herausforderungen stehen, eventuell sogar vor einer Trennung oder schon in einer Trennung oder gerne ihrer Beziehung noch eine Chance geben wollen und bei sich gucken wollen, denke ich mal. Das ist vor allen Dingen der Fokus. Und ich freue mich sehr, dass wir heute über das Thema Beziehung zwischen Mann und Frau reden und ich mit dir auch über die männliche Perspektive reden kann, weil du hast natürlich sehr viel Einblick in die männliche Perspektive. Ich habe eher so die Paare. Aber ein Mann, denke ich mal, öffnet sich nochmal ganz anders, wenn er mit einem Mann spricht. Deswegen freue ich mich sehr auf unser Gespräch heute.
Voll gut. Dankeschön für die Einführung. Ich freue mich auch total, zumal mir gerade bewusst wird, es ist wirklich ziemlich genau 4 Jahre her, dass wir das letzte Interview miteinander hatten. Und seitdem ist einiges passiert. Also ich freue mich riesig drauf, mit dir da heute ein bisschen tiefer einzusteigen. Voll gut. Ja. Danke, dass ich da sein darf.
Ja, 4 Jahre. Wow. Ja, so haben wir uns beide weiterentwickelt und wiedergefunden. Finde ich sehr schön. Mhm. Ja, Kai, mir was mich momentan echt ziemlich stark umtreibt. Ich beobachte den Wunsch der meisten Menschen, der meisten Paare, die zu mir kommen, miteinander in Verbindung treten zu können, die das Gefühl, vom anderen nicht gesehen zu werden und gleichzeitig aber eine Schere zwischen Männern und Frauen, die sich immer weiter voneinander trennt, weil, was eine gute Entwicklung ist, Frauen sich jetzt endlich mal hinstellen und sagen, so geht's nicht. Grenzen setzen, bestimmte Dinge einfach nicht mehr bereit sind zu tun. Und auf der anderen Seite der Mann steht, der sagt, ich weiß gar nicht mehr, also eine große Verunsicherung, nicht mehr so richtig wissen, so wie früher geht's nicht, will ich auch nicht. Ich will nicht so sein wie mein Vater. Ich will auch kein Täter mehr sein, aber ich weiß gar nicht, wie ich sonst sein soll, weil wenn ich jetzt plötzlich super nett ist, dann, also ne, dieses Nice-Guy-Ding, dann verlieren wir die Attraktivität irgendwie füreinander. Ich habe das Gefühl, meine Frau, die respektiert mich gar nicht mehr. Und auf der anderen Seite Frauen, die sich im Prinzip einen Mann wünschen, der stark ist, der im Leben steht, der sich um die Kinder kümmert, der fürsorglich ist, der mitfühlend ist, der bewusst ist, der auf der anderen Seite eine unheimliche Klarheit hat, eine Integrität, der gut Grenzen setzen kann, an die man sich anlehnen kann. Also im Prinzip den idealen Mann und merken, dass ihr Mann häufig ein ganz normaler Mensch ist mit Fehlern. Und ich persönlich beobachte, dass Frauen nicht mehr bereit sind, die Fehler oder nicht mehr so richtig bereit sind, die Fehlerhaftigkeit ihrer Männer anzuerkennen, genauso wie ihre eigene Fehlerhaftigkeit. Und es dadurch einfach ganz viel Beziehungskonflikt und Anspruch an den Mann entsteht. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite finde ich es aber gut, dass die Frauen sich jetzt gerade hinstellen und sagen, und das ist meine Grenze. Ja, also da gibt es eine große, vielleicht ist es sogar ein Dilemma in der Entwicklung, in der wir gerade sind. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst und siehst, weil es jetzt erstmal so komplett auf die andere Seite geht, aber irgendwie kommen wir nicht mehr zueinander. Das ist mein Eindruck. Mhm.
Und ich glaube, der Eindruck ist absolut wahr und entspricht der Realität. Was ich so darin sehe, ist, dass wir mit einer extrem großen Anspruchshaltung unterwegs sind mittlerweile. Und das wird natürlich befeuert von der ganzen Medienlandschaft, natürlich aber speziell auch von den sozialen Medien, wo es ja überall schön und toll ist und natürlich auch teilweise Menschen ihre Herausforderungen zeigen, aber wo immer nur so kleine Augenblicke eines Lebens gezeigt werden. Und wir alle denken, ne, dass das, was dort gezeigt wird, die Realität ist. Ist sie aber nicht. Es ist ein Auszug. Und es mag diese Momente geben, wo die fantastisch sind in jeder Beziehung. Aber ich habe mit meiner Partnerin zusammen, wir haben einen Podcast, der nennt sich Showing Up on the Bed, von Showing Up on the Mat, was die Yoga-Lehrerin ist. Und der Fokus dieses ganzen Podcasts geht darum, die Kunst, also ich mache es auf Englisch, the art of repair, die Kunst des Reparierens. Weil wir wirklich teilweise verlernt haben, in Konflikte zu gehen, weil wir mit einer sehr großen Erwartungshaltung reinkommen und denken mittlerweile, und das geht für beide Geschlechter, das ist geschlechterunspezifisch, vielleicht haben die Frauen ein Stück weit aufgeholt, was sie für eine Erwartungshaltung an den Mann haben, was er mit in die Ehe, mit in die Beziehung bringt. Und das ist teilweise viel, viel, viel zu viel. Wir überladen Beziehungen heutzutage mit einem Wunsch nach allem. Das muss der beste Freund sein. Das muss natürlich jemand sein, mit dem wir Abenteuer erleben können. Es muss der Beste im Bett sein. Er muss stabil sein, um mich auch emotional halten zu können. Er muss auch noch stark sein, um mich vor anderen beschützen zu können. Ich möchte mit ihm mich auch einfach mal aufs Sofa setzen können, einfach entspannen. Und ich möchte mit ihm die tiefen Gespräche haben. Am besten ist noch, in Anführungszeichen, mein Therapeut, beziehungsweise jemand, der mich in meinen ganzen Herausforderungen unterstützt. Ne? Meine beste Freundin vielleicht sogar noch. Also wir packen da so viel rein. Und das kann eigentlich nur zum Scheitern führen, wenn man es als Scheitern bezeichnen möchte. Und dann fehlt uns auch noch die Konfliktfähigkeit, die Fähigkeit, Konflikte gesund auszutragen. Und all das macht zusammen eine Mischung, die in der Summe viele, viele Beziehungen ja, an die Grenze bringt. Das sehe ich. Und dann stehen halt die Männer auf der einen Seite. Natürlich hat sich viel gewandelt in den letzten 50, 60 Jahren. Ne? Auch das Männerbild hat sich gewandelt. Vor allem jetzt mal unabhängig, was die Frauen von ihren Männern wollen, aber auch was die Männer von sich selber wollen. Und gleichzeitig sind sie teilweise gar nicht mitgekommen. Ne? Sind sehr allein unterwegs, machen immer noch viele Sachen mit sich alleine aus, die sie gar nicht alleine mit sich ausmachen können, weil die einfach zu groß sind. Haben kaum noch Freunde. Also auch das ist ein großes Thema in der heutigen Zeit, dass die wenigsten Männer noch tiefe Freundschaften haben. Ich glaube, das hat sich in den letzten 30, 40 Jahren von, wusste der Mann vor 30, 40 Jahren, 4, 5 Männer, die er sofort anrufen konnte, wenn mal der Baum brennt, ich kenne die aktuellen Statistik nicht, deswegen müsste ich da jetzt lügen, aber ich glaube, die Hälfte aller Männer hat nicht mal einen tiefen guten Freund, den sie anrufen können, wenn wirklich mal der Baum brennt. Ich stelle mal so diese Umfrage auf Instagram, mein Profil, und es sind locker 50%, die sagen, ich habe niemanden. Ich habe niemanden, den ich anrufen kann. Und das zusammen mit all der ganzen Erwartungshaltung, ohne das Netzwerk noch zu haben, in einer Welt, wo wir alle miteinander verbunden sind und aber irgendwie auch nicht, macht halt eine ganz, ganz, ganz schwierige Gemengelage.
Ja, das finde ich sehr, sehr spannend, was du da erzählst. Vor allen Dingen auch diese Tatsache, dass ein Mann, also die meisten Männer wirklich keine Freunde haben, nicht mal einen richtig guten Freund. Das ist sehr unheimlich einsam. Mhm.
Einsamkeit ist die Krankheit Nummer 1 unter Männern.
Okay.
Wow. Und es gibt da, ich bin immer sehr schwierig mit solchen Statistiken, ne, und Untersuchungen, weil es immer natürlich schwer ist, dann eine entsprechende Vergleichsgruppe zu haben und das wirklich sauber alles aufzusetzen. Ja. Aber es gibt gewisse Indizien zumindest und eine gewisse Korrelation, ob es eine Kausalität ist, wissen wir natürlich nicht, aber eine Korrelation zwischen auch Krankheit bei Männern und Einsamkeit. Weil gerade Männer, die einsam sind, tendenziell sich schlechter ernähren, sich weniger bewegen und natürlich auch von der ganzen Emotionalität her viele Sachen alleine mit sich ausmachen müssen und das auch wirklich sich am Ende sogar ein bisschen auf ihre Lebenserwartung auswirkt. Wie ich gesagt, es ist ein bisschen schwierig, Kausalität, Korrelation, das hängt nicht immer 1:1, kann man das vergleichen. Und trotzdem ist es ein Trend, der zu sehen ist. Und alleine die größte Zahl, und die ist erwiesen, die ist statistisch erwiesen, dass sich 3-mal so viele Männer das Leben nehmen wie Frauen. Und das ist schon eine große Thematik. Ja. Und die hat sehr viel damit zu tun mit dem Thema eben Einsamkeit, nicht zu wissen, wenn du wirklich, gerade wenn du dir unsicher bist, was passiert in meinem Leben, wie komme ich da wieder raus und niemanden hast, mit dem du darüber reden kannst. Greifen manche eben dann zu diesem Mittel.
Ja, naja. Das war mir jetzt so nicht bewusst, dass das wirklich so ein großes Thema ist, die Einsamkeit bei Männern. Aber macht total Sinn. Also wenn ich mir Paare angucke, dann hat die Frau in der Regel einen großen Freundeskreis, großes Netzwerk. Und der Mann ist schon ziemlich einsam. Das kann ich bestätigen, ja. Das ist selten, selten wird mir gesagt vom Mann, ich habe da meinen besten Freund, mit dem ich drüber geredet habe, oder sondern eigentlich, ich weiß irgendwo nicht mehr weiter und ich habe auch niemanden, mit dem ich darüber reden kann. Und es tut mir gut, dass ich jetzt mal mit dir darüber reden, also mit mir mal darüber reden kann und dann auch offen und ehrlich irgendwas von mir teilen kann.
Ja. Und da kommt vielleicht eine andere, dann da kommt eine ganz andere, eine kleine andere Komponente mit rein, ist nämlich wie Männer und Frauen, wir reden ja oft von, dass wir gleich sind. Ich meine, wir sind absolut gleichwertig, das ist essentiell. Ich bin gerade bei meinen Eltern in Chemnitz, meine Eltern vor kurzem darüber gesprochen, ich bin ein Kind der DDR. Meine Mama manchmal, auch wenn ich was auf Instagram poste, sagt, ja, das war doch bei uns damals nicht so. Papa und ich und Vati, wir haben da alles gleich gemacht. Sag, ja, ihr habt das gleiche Geld verdient, ihr habt euch gleich um uns gekümmert. Also ich kenne das ja sozusagen als Kind gar nicht, diese Unterschiede. Deswegen, ich mag Gleichmacherei nicht, sondern Gleichwertigkeit. Aber wir sind nun einmal nicht gleich. Und jetzt kommt der Punkt, was du gerade gesagt hast. Wenn ein Mann mit dir gesprochen hat, das ist fantastisch. Und trotzdem werden Männer und Frauen Emotionen verschieden verarbeiten. Ihr Frauen seid von Natur aus mehr die Gesprächigerin. Für euch ist ein Gespräch was Fantastisches, sich selber gesehen zu haben, gezeigt zu haben, vom anderen anerkannt zu werden. Total cool. Das hilft Männern auf so einem Prozess, die ersten 10%, 15%. Aber dann ist für Männer extrem wichtig, das nicht nur emotional, sondern auch wirklich körperlich zu verarbeiten. Wenn Männer miteinander unterwegs sind, was machen die? Die gehen irgendwie raus, die machen was, die arbeiten miteinander. Ein Mann, der wirklich große Herausforderungen hat, mit einem guten Freund über die Berge wandern, 3 Bäume fällen, zusammen Sport machen, rennen, was erleben, also gemeinsame Erfahrungen sammeln, hilft dem 10-mal mehr, als sich mit ihm keine Stunde hinzusetzen und per Zoom irgendwie darüber zu reden. Ja? Deswegen gucke ich auch mal, den Körper mit reinzunehmen, die Aufgaben mit reinzubringen und so weiter und so fort. Das ist etwas, wo wir Männer einfach anders Emotionen und Herausforderungen prozessieren. Das kann ich für mich selber zu 100% ebenso unterschreiben.
Ja. Ja. Das kann ich total nachvollziehen. Dieses in Aktion sein. Also ich habe ja einen Sohn und ich merke das auch, dass wir haben gute Gespräche und wir haben auch schöne Gespräche, aber irgendwo die richtig coolen Dinge sind in Aktionen, die ich mit ihm erlebe, weil da öffnet er sich dann wirklich. Also das ist ein anderes Öffnen. Das ist nicht so ein Redeöffnen, aber wenn wir irgendwas gemeinsam machen, in der Natur, irgendwie, irgendwas, irgendwo, das sind eigentlich die Momente, wo ich merke, okay, hier passiert was. Hier passiert wirklich was. Hier passiert echt eine Verbindung.
Cool.
Das kann ich wunderbar sehen. Und ich bin halt kein Mann. Also ich denke mal, ne, wenn, ich bin nur eine Mutter, aber wenn das dann von Mann zu Mann, also wenn dann die Männer untereinander sind, das ist so wertvoll. Du hast vorhin gesagt, dass du dich sehr viel mit Männern beschäftigst, die vor einer Trennung sind oder in einer Trennung. Was ist denn der häufigste, was ist dein Gefühl? Was ist denn der Trennungsgrund, der häufigste Trennungsgrund, weswegen Männer sich trennen oder in einer Trennung sind, weil sich die Frau trennt? Kannst du das sagen?
Also du hast es gerade, das Zweite, was du gesagt hast, finde ich, passt am besten. Oft werden die Männer getrennt. Es sind oft die Frauen, die den Schritt machen. Und wenn man so die Häufigkeit anguckt, was sind so die Hintergründe? Natürlich kommt das Thema Fremdgehen spielt eine Rolle, aber ist gar nicht so groß. Weil interessanterweise gehen Männer eher fremd, um die Beziehung zu halten, während Frauen eher fremd gehen, dann ist die Beziehung schon fast vorbei. Wenn sie die Entscheidung getroffen haben, ist meistens schon Ende. Das ist natürlich eine Komponente. Man denkt immer, das wäre das Größte, aber das ist es gar nicht. Sondern das Größte ist in der Tat, man sagt das, man hat sich auseinandergelebt. Und dahinter ist eigentlich was ganz Simples. Die Frau spürt die emotionale Verbindung zu ihrem Mann nicht mehr. Und das meistens über einen längeren Zeitraum. Nach dem Motto, klopf, klopf, ist da noch jemand zu Hause? Und das ist, weil die Männer ganz, ganz oft in diesen Funktioniermodus reingefallen sind. Insbesondere, wenn Kinder ins Spiel kommen. Das ist dann so ein Stück weit wahrscheinlich auch von der Natur her angelegt, so diese Versorgerrolle einzunehmen. Es gibt ja auch, und das gibt es auch sehr, sehr spannend, Statistiken dazu, dass die Männer, die am härtesten arbeiten, also am härtesten, was so Überstunden angeht, witzigerweise junge Väter sind. Macht überhaupt keinen Sinn. Also Väter, die so im ersten Jahr wenn das Kind auf die Welt gekommen ist. Warum? Ja. Weil da ganz tief drin dieser Wunsch ist, für seine Familie da zu sein, zu dienen, den Rahmen zu setzen, dass es der Frau gut geht, Kind gut geht, dass sozusagen der Rahmen steht. Und was sie dabei halt verpassen, ist diese emotionale Bindung. Hat ihnen meistens auch keiner so richtig gezeigt. Und Frauen in der heutigen Zeit absolut zu Recht das nicht mehr tolerieren. Aber sagen, pass mal auf, ich will eine tiefe Bindung zu dir haben. Du bist mein Partner, du bist mein Lebenspartner. Ich will mit dir nicht darüber reden, was im Auto gemacht werden muss, was im Haus gemacht werden muss. Das können wir auch machen. Aber was ich vor allem möchte, ist, dass ich mit dir tiefe Gespräche habe, eine tiefe emotionale Bindung, einen tiefen Kontakt mit dir. Und das ist ganz oft, was passiert. Und das ist ein Prozess, der über lange Zeit geht, ganz oft. Es ist nicht so, dass es von heute auf morgen passiert, dass die Frau sagt, hey, pass mal auf, lass uns doch was gemeinsam machen, lass uns doch wieder mal ein Date Night und solche Dinge und die Männer nicht drauf einsteigen. Das finde ich so wichtig erachten. Und dadurch die Schere zwischen den beiden immer größer wird, die Distanz. Und wenn wir Kerle es dann endlich geschnallt haben, dann ist ganz oft das Kind schon in den Brunnen gefallen und schwer wieder rauszuholen.
Was ich oft höre, um da mal anzuknüpfen, ist diese emotionale Nähe, die die Frau braucht, um in die Intimität, in die sexuelle Intimität zu gehen. Und der Mann sagt, aber ich brauche die Sexualität, um mit dir emotional offen zu sein. Das ist irgendwie so ein Satz, der mir immer wieder begegnet. Und beide kommen nicht zueinander. Die Frau wartet darauf, dass endlich emotionale Nähe entsteht. Und der Mann, der wartet darauf, dass die Frau endlich wieder bereit ist, mit ihm in eine körperliche Nähe zu kommen. Und beide warten und warten und warten und warten und die Zeit vergeht und irgendwann ist nichts mehr.
Absolut. Das ist in der Tat etwas, dass wir Männer ganz oft emotionale Verbindung durch Körperlichkeit spüren. Also für uns ist Intimität und jetzt für die Sexualität mit unserer Partnerin extrem wichtig für Verbindung. Und kommt oft zuerst. Wenn es für Frauen genauso andersherum ist. Wobei, so ganz stimmt das auch nicht aus meiner Sicht. Denn wenn man sieht, was gerade wenn Frauen sozusagen dann aus einer Beziehung rausgehen, aus einer längerfristigen Beziehung, was danach dann in ihrem Leben, auch gerade in ihrem Intimleben passiert, ist eine ganz andere Welt. Also es passt auch nicht ganz so zusammen, was sie sagen, was sie am Ende tun. Die Indizien gehen eher auch in die Richtung, dass Frauen gerade auch das Erotik auch gerade vom Unbekannten lebt, vom Mysteriösen, vom Nichtwissen. Und deswegen ist es so das Schwierige in einer langfristigen Beziehung. Je besser du dich kennst, je mehr du von dir weißt, umso mehr geht das Mysterium verloren. Deswegen geht dann auch manchmal die Anziehungskraft weg. Und da komme ich wieder zurück, was ich eingangs gesagt habe. Wir leben mittlerweile in einer Zeit, in der wir eine einzige Beziehung so extrem so mit allem überladen. Und wenn dein Mann dein bester Kumpel ist, deine beste Freundin ist, dann kennst du den teilweise schon so gut, hast ihm schon so viel von dir erzählt, dass manchmal dieses Spannende, dieses Knisternde ein bisschen weggeht. Also ist ein bisschen zweigeteilt. Es ist nicht so einfach. Wir versuchen ja immer mit Konzepten und Modellen uns diesem komplexen menschlichen Verhalten zu nähern. Und egal, ob wir über Energien reden, über Verhaltensmuster, über Beziehungsmuster, es sind alles nur Modellvorstellungen. Am Ende sind wir doch eine ganz schön komplexe Spezies. Und das ist nicht immer ganz so einfach. Und alles hängt so ein bisschen miteinander zusammen. Aber grundlegend verstehe ich natürlich den Punkt. Und der ist natürlich grundlegend richtig. Männer erleben Intimität durch körperliche Verbindungen. Und das kommt oft zuerst. Und bei Frauen ist es genau anders. Die brauchen erst die emotionale Verbindung, bis sie sich wirklich auch so richtig öffnen können. Es ist diese initiale Anziehungskraft da zu Beginn der Beziehung.
Vielleicht kann man auch sagen, dass es tatsächlich ein bisschen anders ist, wenn man in Beziehung ist, als wenn man nicht in Beziehung ist. Weil wenn man in Beziehung ist, dann geht es ja schon sehr stark auch darum, dass man sich sicher fühlen möchte, dass man vertrauen möchte, dass man Geborgenheit erleben möchte. Also alle diese weicheren Dinge. Und wenn man nicht in Beziehung ist, dann geht es eher um Abenteuer, um Erleben, um irgendwie sich selbst spüren und so weiter. Und in Beziehung müssen wir eine andere Form von, gerade in langfristigen Beziehungen, denke ich, müssen wir eine andere Form von Intimität finden, für die wir uns auch entscheiden dürfen. Also wir entscheiden uns dafür, immer wieder in die Intimität zu gehen. Und an der Stelle, glaube ich, stimmt es wieder, wenn die Frau sagt, ich möchte mich ja gerne entscheiden, aber ich brauche ein bisschen emotionalen Zugang zu dir. Weil das andere, das habe ich nicht mehr, dieses, ich will dich jetzt erobern, weil du so unbekannt bist. Das habe ich nicht mehr, das spüre ich nicht mehr. Ich brauche was anderes, um mit dir in einen körperlichen Kontakt zu gehen. Und dieses andere, das ist eben diese emotionale Nähe. Wenn ich nicht in Beziehung bin, dann brauche ich die emotionale Nähe nicht. Dann reicht mir das Abenteuer. Aber wenn ich in Beziehung bin, brauche ich die emotionale Nähe. Deswegen, vielleicht kann man das so ein bisschen unterscheiden, in welchem Kontext erlebe ich Sexualität.
Ah, absolut, absolut. Dann weißt du auch selber, dann kommt noch der Zyklus hinzu, der auch nochmal was sich verändert, je nachdem, in welcher Phase du bist, was du dann brauchst. Ne? Da gibt es genug Untersuchungen darüber. Aber am Ende des Tages natürlich schon, und das hast du vollkommen recht, ich bin zwar keine Frau, aber was ich, wie ich es erfahren habe, ist, dass in der Tat diese emotionale Souveränität und auch emotionale Kompetenz des Mannes für das, was bei der Frau gerade los ist, eine der großen Komponenten ist, um wirklich auch körperliche Nähe zuzulassen.
Ja.
Sich öffnen zu können, ja. Absolut. Ne? Und das ist halt für viele Männer schwer, weil sie das nie verstanden haben. Das hat mir niemand erklärt. Es ist ja kein Schulfach. Und ist etwas, was ihnen auch unter Männern, in den normalen Männergesprächen, er spricht schon darüber. Ich hatte jetzt vor kurzem, hat mir ein Kunde erzählt, natürlich nach der Arbeit mit mir, wir reden offen über viele Themen, auch Richtung Intimität und Sexualität. Und hat man angefangen mit Freunden, so ein bisschen, die ja gut kennen, schon seit vielen Jahren, mal so anzufangen, in diese Themen reinzugehen. Das heißt, es ist faszinierend. Von meinen 5 engeren Freunden, die ich angesprochen habe, einer hat sich darauf eingelassen, mal die nächste Stufe zu nehmen. Die anderen sind direkt woanders hingegangen. Weil wir halt sehr stark dann auch diesen Konkurrenzdruck dann haben, diese Angst haben, sich da jetzt zu öffnen. Vielleicht ist auch in der Vergangenheit noch was passiert. Ne? Da fehlt dann in der Tat wirklich auch teilweise der Mut den Männern und natürlich auch die richtigen Werkzeuge, diese Tiefe zuzulassen.
Mhm. Ja, spannend. Du hast vorhin gesagt, dass wir Männer häufig nicht die Fähigkeit haben, sich mit Konflikten in Beziehungen so auseinanderzusetzen, dass wir da auch zu einer guten Lösung kommen. Was meinst du damit?
Ich meine damit, dass viele Männer aufgrund auch der ganzen Entwicklung der letzten Jahre, da war die MeToo-Bewegung, ne, das Thema der Gleichberechtigung, das Thema Frauen mit auf Augenhöhe zu begegnen, dass viele Männer, ganz salopp gesagt, den Zugang zu ihren Eiern verloren haben, zu diesem Gefühl auch der Aggression. Und das meine ich gar nicht im Sinne von despektierlich Gewalt anzuwenden, sondern Aggression ist so ein bisschen die Kraft, die dich morgens aus der Kiste treibt. Ja. Und Aggression brauchst du, um deinen Standpunkt zu vertreten. Und was wir Männer halt irgendwie verlernt haben, aufgrund gewisser auch, sozusagen auch das ganze Bildungswesen, das ganze Erziehungswesen, was sehr, sehr weiblich orientiert ist, was ja erstmal per se nichts Schlimmes ist. Aber wenn wir dann noch keine männlichen Vorbildfunktionen in unserem Leben haben, haben wir keinen gesunden Zugang dazu gefunden. Das heißt, wir wandeln zwischen, ich sag zu allem Ja, bis der Kanal so voll ist, dass ich nicht mehr kann, und dann brülle ich dämlich durch die Geschichte. Dann werde ich wirklich dann in dem Fall ausfällig. Anstatt dieses Gefühl der Aggression, die sagen, nein, das ist meine Grenze in einem Konflikt. Das möchte ich nicht. Da zu stehen, aber trotzdem das Herz dabei zu haben, also dir selber zugewandt zu sein und aber auch deiner Partnerin. Ich rede gern davon von liebevoller Klarheit. Und das war für mich ein Riesenprozess und ich habe das noch lange nicht komplett verinnerlicht. Ich ertappe mich auch dabei, was zu lange zuzulassen und dann falle ich über den Moment. Und das haben wir ein Stück weit verlernt. Und deswegen ist uns ein ganz zentrales Konfliktverhalten verloren gegangen. Nämlich gemeinsam an der Lösung eines Konflikts zu arbeiten. Weil wir halt ganz oft, wir lassen das so lange zu, sagen wir Ja und Amen, bis es uns zu viel wird, bauen sie über die Zeit Groll auf und dann bricht es halt in uns raus. Dann haben wir den großen Streit und den ganzen Kram, der dazugehört. Und wenn du jetzt zum Beispiel aus einem Elternhaus kommst, wo es gar keine Konflikte gab, wo alles unter den Tisch gekehrt wird, ist das wahrscheinlich sehr stark dein Modus. Wenn du aus dem Elternhaus kommst, wo sehr, sehr hart Konflikte ausgetragen wurden, vielleicht auch wirklich sehr, sehr lautstark ausgetragen wurden und du es nicht in deiner Beziehung haben möchtest, sagst du mal, so will ich nie sein. Ich will nie so Konflikte austragen. Da habe ich keine Lust darauf. Da fällt es dir auch sehr, sehr schwer. Das heißt, die wenigsten von uns kommen wirklich mit einem ganz gesunden Zugang zu Konflikten und mit dieser Einstellung, Konflikte sind essentiell für eine Beziehung, wenn man sie gesund austrägt.
Ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn Frauen das Wort Aggression hören, dann können sie gleich nicht mehr zuhören.
Richtig, verstehe ich.
Deswegen würde ich da gerne noch mal kurz reingehen. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, habe noch nie über das Wort Aggression vielschichtig nachgedacht, sondern für mich ist das auch eher ein negativ besetztes Wort. Aber du besetzt das ja nicht wirklich negativ, sondern so wie ich dich verstehe, ist das für dich ein Ausdruck von Kraft. Und ein Ausdruck von der Kraft, der Wutenergie, die in einem entsteht, wenn man spürt, dass man für sich sorgen muss und eine Grenze setzt. Irgendwie so habe ich dich jetzt verstanden. Oder habe ich das nicht ganz verstanden?
Also Wut ist eine Ausdrucksform davon, aus meiner Sicht. Das muss auch nicht die beste Ausdrucksform sein. Das Ding ist, dass das Thema Aggression ursprünglich aus dem Lateinischen kommt und dort die Bedeutung hat, vorangehen, vorwärts treiben.
Ah, okay.
Das ist ihre eigentliche Bedeutung, die wir aber dann, so genau bin ich jetzt auch nicht fit, 18. bis 19. Jahrhundert, ist das ein bisschen umgewandelt worden in Richtung dieses so gewaltvoller Ausdruck. Das ist aber in der deutschen Sprache so entstanden. Das kommt eigentlich aus dem Lateinischen gar nicht so. Sondern wir haben das über die Sprache, ist das dann irgendwann so in diese Richtung entwickelt und hat bei uns diese Bedeutung bekommen. Ist also sozusagen bei uns negativ belegt geworden. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, für viele Frauen ist es in der Tat ein großes Thema, Aggression, weil es eben negativ besetzt ist und weil es ganz oft mit Gewalterfahrungen, sei es verbale Gewalt, sei es emotionale Gewalt, sei es körperliche Gewalt zu tun hat. Spannend ist aber auch, und das finde ich ganz, ganz interessant, ich habe eine Zeit lang immer so ein Programm gemacht, das nennt sich Heile deine Vaterwunde, wo ich mit Frauen an dem Thema Vaterwunde gearbeitet habe, also diese erste Liebesbeziehung mit ihrem Vater, was das später für Beziehungsleben bedeutet. Und einer der wichtigsten Punkte war für die Frauen, Zugang zu ihrer Aggression zu finden. Weil sie selber damit ein Thema hatten und Aggression wirklich im Sinne zu verstehen, als eine Energie, als eine Kraft, die du in dir drin trägst, für deine Grenzen einzustehen. Weil wenn du diese Kraft nicht in dir hältst, wenn du nicht in der Lage bist, hier dazustehen, alleine mit deinen Kindern, dann musst du die ganze Zeit ja trainieren. Und sagen, hier ist eine Grenze, weil ich von der inneren Klarheit daraus weiß, das ist gut für dich. Für dich ist gut, dass du dich nicht den ganzen Tag nur von Eiscreme ernährst. Jetzt setze ich als Eltern jetzt mal eine Grenze. Das kannst du als Sechsjähriger noch nicht einschätzen. Das muss ich für dich als Vater tun oder als Mutter. Und da gehört schon Aggression dazu. Weil du sonst gar nicht in der Lage bist, diese Grenze zu setzen, weil wahrscheinlich wird er das scheiße finden, der Kleine. Nachvollziehbarerweise. Und das musst du danach halten können. Mhm. Also, ne, deswegen, wie schon gesagt, ich tue mich manchmal mit so Begrifflichkeiten ein bisschen schwer, die halt so eine gewisse Konnotation bekommen haben, so eine gewisse Überladung. Und ich ganz oft eben deswegen das Thema für mich, Aggression per se ist nichts Schlimmes. Ganz im Gegenteil, wir dürfen es auch trainieren, also gerade auch Männer insbesondere. Wir haben nun mal einfach aufgrund unserer Physis ganz oft eine körperliche Überlegenheit Frauen gegenüber. Was uns für Frauen potenziell gefährlich macht, nachvollziehbarerweise. Aber jetzt kommt's. Ein Mann, der seine Aggression fühlen kann, die leiten kann und damit umgehen kann, ist ein Mann, dem man vertrauen kann, bei dem man sich sicher fühlen kann. Ein Mann, der immer wieder gesagt wird, Aggression ist blöd, hat das ja trotzdem in sich drin. Testosteron geht trotzdem bei sich als Hormon durch den Körper. Testosteron ist nachgewiesenermaßen Aggressionshormon. Und wenn der nie gelernt hat, damit umzugehen, besteht die Gefahr, dass es irgendwann falsch einsetzt. Und deswegen ist es so wichtig, das zu trainieren. Ja. Ne, gerade auch Kinder, Jugendliche. Ich habe einen 10, jetzt mittlerweile 11-jährigen Sohn, dem ich versuche, da einen gesunden Zugang dazu zu finden und zu trainieren mit ihm, mit Aggression umzugehen.
Sehr spannend. Also es geht um das Integrieren. Es geht nicht ums Abspalten in den Schatten stellen und sagen, es wird Schlechtes, sondern es geht ums Integrieren und dann damit einen Umgang finden, der nach meinen Werten, also ich arbeite sehr viel mit Werten, der sich nach meinen Werten auch richtet und dem, wie ich in meiner Haltung sein möchte. Also das ist dann eher auch innere Arbeit. Okay. Spannend. Weil ja, das Thema Aggression, weil es so negativ besetzt wird, ist auch bei Frauen ein sehr starkes Thema. Also auch Frauen rutschen relativ häufig in ihre Aggression und können sie nicht halten. Wenn sie einfach so wütend werden, dass sie richtig, auch teilweise richtig fies werden und richtig aggressiv, entweder den Kindern gegenüber oder auch dem eigenen Mann gegenüber. Oder in, je nachdem, in welchen Beziehungen man ist oder auch der Frau gegenüber. Ne? Also ist völlig egal. Ja. Aber dass da ein großes Aggressionspotenzial ist, was nicht integriert ist. Deswegen finde ich das schön, dass du das ansprichst. Und ich habe auch sogar bei mir, obwohl ich so ganz versuche, so bewusst wie möglich durchs Leben zu gehen, habe ich bei dem Wort Aggression sofort, da habe ich sofort dieses, okay, Aggression soll jetzt irgendwie gut sein. Deswegen finde ich es schön, dass wir darüber sprechen.
Gerne.
Ja, toll.
Vielleicht noch als Ergänzung, also Aggression per se ist erstmal neutral.
Ja.
Die Frage ist, was wir damit machen. Na, also zum Beispiel, um da mal zurückzugehen, also aus meinem persönlichen Leben ein Beispiel, ich nutze zum Beispiel Aggression im Rahmen meiner sportlichen Tätigkeiten. Wenn ich laufen gehe, zum Beispiel, wenn ich einen Berg hochrenne, da brauche ich Aggression. Das treibt mich dann nicht voran. Ich muss diesen Berg nicht mögen. Ich kämpfe auch manchmal ein bisschen mit mir selber und mit dem Berg, aber das ist genau der Moment, wo ich meine Aggression leben kann. Ich habe auch zum Beispiel das Prinzip mit den Männern, mit denen ich arbeite, die damit halt keinen Zugang haben. Wenn du merkst, zum Beispiel deine Kinder treiben dich so auf die Palme, einfach nur indem sie irgendwas gesagt haben, was gemacht haben, was du gerne anders hättest, und du merkst, es kommt hoch in dir, dann mach mal 10 Liegestütze. Dann agier es mal auf der körperlichen Ebene da aus, dann musst du es mit ihnen nicht auf der verbalen Ebene ausagieren. Und ich finde zum Beispiel, es gibt da, Das ist schwierig mit Studien, habe ich ja schon eingangs gesagt, aber tendenziell sind Männer zum Beispiel, die Boxer sind oder die irgendwelche Kampfsportsachen machen, haben oft einen sehr guten Zugang zu ihrer Aggression und lassen sich nicht so leicht provozieren. Es gibt da genug auf YouTube und so weiter Beispiele, wo irgendjemand jemanden provoziert, da ist ein Profiboxer, da bist du nur einmal hinlang, da wird der andere aber die nächsten 3 Stunden in Nirvana schweben, bis er wieder zu sich kommt. Und er macht das aber nicht. Warum? Weil er das Gefühl in sich kultivieren kann. Der spürt das. Der weiß, was mit ihm macht. Der hat das schon mal ausagiert. In einem sicheren Rahmen. Der braucht es gar nicht ausagieren. Der kann von innen heraus ausstrahlen, ich könnte. Ja. Aber ich mach's nicht.
Ja. Ja. Okay. Ja, verstehe. Sehr spannend. Das in den Kontakt zu bringen, dass Frauen die Angst vor den Männern verlieren, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass der Mann die Fähigkeit besitzt, damit selbst im Kontakt, in einem guten Kontakt zu sein. Und sich durch diese Haltung, die der Mann dadurch auch in sich trägt, Sicherheit entsteht. Weil ein Mann, der mit seiner Aggression im Kontakt ist, ist einfach ein Mann, an dem man sich anlehnen kann. Das, was ich alle Frauen wünschen, weil da ist eine Kraft, aber diese Kraft, die richtet sich nicht in der Beziehung gegen den Beziehungspartner, sondern diese Kraft schützt und sie ist da, sie ist immer da und sie schützt. Das ist was unheimlich Wertvolles, wenn man das in die Beziehungsarbeit tatsächlich mit reinbringen kann und bei Frauen im Prinzip auch eine Achtung vor dieser Kraft entsteht und nicht nur eine Angst und es nicht haben wollen und wollen, dass der Mann im Prinzip, ich sag's jetzt auch mal salopp, zu einem Schlappschwanz wird. Weil der ist sicher. Der Schlappschwanz ist sicher. Ne? Der keine Eier hat, der ist sicher. Der macht nichts.
Absolut.
Aber den wollen die Frauen ja in Wirklichkeit gar nicht.
Wobei, weißt du was? Ich glaube sogar, das ist noch viel schlimmer. Denn der Schlappschwanz, der hat ja trotzdem Testosteron im Körper. Der hat ja trotzdem dieses Aggressionsgefühl. Das ist noch viel gefährlicher, dieser Kerl, weil der irgendwann mal kippen kann. Und das muss ich ja nicht in körperlicher Gewalt zeigen, aber es gibt da so ein paar gewisse Strömungen. Ich meine, das ist sehr hart überladen, dieses Thema Narzissmus und so weiter. Ich will da gar nicht drauf eingehen, aber es gibt ja doch Männer, die nach außen total entspannt und lieb sind, aber dann hintenrum psychologische Gewalt irgendwie einsetzen, Aggression an der Stelle halt ausleben, weil sie sich selber nicht unter Kontrolle haben.
Ja.
Und genau das. Also insofern das ist dann der Wolf im Schafspelz. Das ist viel schlimmer. Ist doch viel besser, mit einem Wolf draußen unterwegs zu sein, zu wissen, es ist ein Wolf, als mit einem Wolf im Schafspelz, wo du nie weißt, was jetzt im nächsten Moment passieren kann.
Ja, ist richtig. Also es ist richtig, deswegen auch hier ist es immer, das sind natürlich alles Schattenanteile. Also je mehr Schatten wir mit uns rumtragen, je mehr verdrängte Anteile wir mit uns rumtragen und sie nicht integriert haben, desto gefährlicher wird es eigentlich für uns alle. Also für uns selber. Weil wenn wir einmal dann wirklich wenn uns dieser Schatten übernimmt und es dann rausbricht, dann ist das natürlich für uns selber, also für den Mann selber, keine gute Erfahrung. Und auch für alle Menschen drumherum, die damit in Kontakt kommen, wird das auch keine gute Erfahrung werden. Ja.
Naja. Absolut.
Wow. Spannend. Sehr spannend. Und wie siehst du denn gerade momentan so diese, ist jetzt auch ein Riesenthema, das Fass möchte ich jetzt auch nicht so komplett aufmachen, aber wie siehst du denn momentan gerade diese feministische Strömung vieler Menschen, die von der Grundidee, ich finde das super, alle sind, wir sind gleich berechtigt, also gleichwertig. Aber was ich beobachte im Feminismus, ist eben, der Mann, so wie er ist, ist verkehrt. Und der Mann, so wie er sein sollte, den finde ich nicht. Wenn du den mal getroffen hast, dann gib mir seine Telefonnummer. Nach dem Motto, den gibt's eigentlich gar nicht. Also eigentlich, meine Beobachtung, ist der Feminismus momentan eine Strömung, die uns eher als Beziehungspartner auseinanderbringt. Wie siehst du das?
Unterschreibe ich 1:1. Also das Thema der Kompetenzen, ne, wenn wir zurück in Richtung der Gleichwertigkeit. Jede Kompetenz hat seine Berechtigung und jede Kompetenz ist gleichwertig. Und so bin ich prinzipiell in meinem Leben unterwegs. Und deswegen, ich glaube, der Feminismus hat sehr, sehr große Errungenschaften gehabt. Wir haben allerdings momentan eine Strömung, in der gesagt wird, Männer sind doof. Das mal ganz kurz zu sagen, einfach abzukürzen. Und das wird am Ende, das tut mir leid, so hart zu sagen, das wird vielen Frauen auf die Füße fallen. Weil immer mehr Männer sich aus dem ganzen Beziehungsleben auch zurückziehen. Ne? Da sagen, was mache ich hier eigentlich noch? Ne? Die ganze Thematik auch von diesen ganzen Plattformen, wo man sich anmeldet, wo man jemanden kennenlernen kann. Dieses Gewicht hat sich extrem verschoben. Ich glaube, es ist ja statistisch gesehen so, dass, glaube ich, 80% der Frauen auf 20% der Männer stehen oder 15% der Männer. Und dass eine extrem große Vergleichbarkeit halt entstanden ist. Ne? Also mittlerweile konkurriert der Kai aus Chemnitz nicht mehr mit dem Peter aus Chemnitz, sonst konkurriert der Kai aus Chemnitz mit dem Peter aus Leipzig, aus Dresden, aus Berlin, im schlimmsten Fall aus New York und so weiter. Und dadurch ist eine sehr, sehr große Konkurrenzsituation entstanden, die dieses ganze Thema noch sehr stärker verschärfen und damit auch eine gewisse Erwartungshaltung da. Plus dazu die Überladung, was wir vorhin schon hatten, dass Männer irgendwie heutzutage alles können dürfen. Männer haben auch Erwartungen an Frauen, das hat er hingestellt. Und wenn dann noch hinzukommt diese ganze Feminismus-Debatte im Sinne von Männer sind dann schuld, wir leben Patriarchat, die bösen Männer, sehe ich die Tendenz, dass die Männer sich aus dem ganzen Beziehungsleben zurückziehen und sagen, nee, wollen wir nicht mehr. Dann halt nicht. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil wir natürlich füreinander gemacht sind. Egal, ob du jetzt nun eher auf Männer stehst, auf Frauen, was auch immer du da für ein Modell hast, ist komplett egal. Aber dass wir Männer ja, dass wir Menschen ja Beziehungsmenschen sind.
Ja.
Und dass der Feminismus die Männer aus Beziehung treibt. Ja, weil ich glaube, welcher Mann will die ganze. Ja, Entschuldigung.
Nee, oder in die Manosphäre, also in diese Richtung, wo es so komplett in die andere Richtung geht, ne?
Das ist ja das absolute Extrem, was dann noch hinzukommt. Also erstmal treibt es viele Männer aus der Beziehung raus. Und dann gerade so die junge Generation von Männern. Da sehe ich ganz, ganz stark die Tendenz, dass sie ja eben, was du gerade beschrieben hast, in diese Red Pill, Manosphäre, was immer Thematik kommst. Und die genau das wir nur lange, wofür die Frauen so lange gekämpft haben, endlich als gleichwertig angesehen zu werden. Das genau in dieser Sphäre werden Frauen eher als Objekt, als etwas Gleichwertiges angesehen. Das heißt, dann werden irgendwelche Pickup-Tricks gelernt, um Frauen doch irgendwie rumzubekommen. Also sie kreieren sich eigentlich selber das, was sie nie haben wollen. Das finde ich sehr, sehr schade. Nicht alle Männer fallen da rein, das ist natürlich richtig, aber trotzdem kreiert das so eine weitere Spaltung innerhalb zwischen Männern und Frauen. Das finde ich super schade. Weil erstens brauchen wir uns gegenseitig auf eine gewisse Art und Weise und wollen uns auch gegenseitig. Und mit dieser ganzen Trennungs-, ne, dieser Spaltungsthematik kommen wir ja als Menschheit, aber auch in unserem Beziehungsleben in keinster Weise voran.
Ja.
Ich finde es schwierig, super schwierig. Und das befeuert natürlich Social Media und alles dann, ne, was die Männer schreiben, was die Frauen schreiben und so weiter und so fort.
Ja. Und auch was die Care-Arbeit natürlich betrifft und was die Selbstverständlichkeit von wer hat jetzt welche Aufgaben und so weiter. Ich meine, da gibt es noch ganz viel, wo wir uns annähern dürfen, sage ich jetzt mal so, auf eine gewisse Art und Weise, die sich wirklich für uns beide als Paar stimmig anfühlt. Es muss sich für uns beide auch stimmig anfühlen. Und ja, da gibt es Gewohnheiten, da kann es Konflikte geben, da kann es Auseinandersetzungen geben und das ist gut. Und ich bin immer dafür, egal was es für Probleme zwischen Paaren und Beziehungen gibt, wir dürfen die ins Gespräch bringen, wir dürfen uns einander zumuten und versuchen halt wirklich eine Gemeinsamkeit zu finden, also eine gemeinsame Stimmigkeit zu finden. Manchmal lässt sich das nicht von heute auf morgen klären, manchmal müssen wir eine Weile mit unserem Problem leben. Ich sage immer, das Problem bestaunen, weil dann ist das Problem zwischen uns und dann ist keiner mehr schuld, sondern dann haben wir einen Konflikt, den wir uns angucken können und mit dem wir dann einfach mal eine Weile leben und gucken, was machen wir mit dem Problem. Aber es geht dann immer darum, wir wollen es lösen und meine Beobachtung und das finde ich halt wirklich das schade. Ich finde es wirklich schade und auch ein bisschen besorgniserregend, kann ich nicht anders sagen. Meine Beobachtung ist, dass zu wenig Lösung gefunden werden wollen, sondern eher der Finger auf das Trennende gelegt wird, eher der Finger auf das Schuldige gelegt wird, der Finger auf das, was gar nicht geht und was ich jetzt überhaupt nicht mehr und so weiter und das kommt mir nicht mehr in die Tüte. Also auf diese Empörung, auf die Verletzung und nicht auf das, okay, das ist jetzt passiert, das ist echt nicht gut gelaufen. Da haben wir wahrscheinlich beide einen Anteil dran und vielleicht hast du mehr Anteil als ich, ist aber egal, wir wollen zusammenfinden. Und nicht aufrechnen, wer hat jetzt den höheren, den größeren, wer ist jetzt mehr Opfer, wer ist mehr schuld, da kommen wir nirgendwo hin.
Absolut. Und um da vielleicht noch den Bogen zu spannen, weil du es gerade eben gesagt hast, da sehe ich halt diese aktuelle Feminismusströmung ein bisschen negativ, weil sie, oder sehr schwierig an, weil sie am Ende, so wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, wir haben ein gewisses Gesellschaftsmodell, was Beziehung angeht, was Familie angeht, definiert, ist ja sogar ein bisschen in die Steuern tief eingegraben. Und jetzt haben wir uns davon frei gemacht. Und jetzt kommen wir wieder mit einem neuen sagen, das darfst du auf gar keinen Fall mehr, anstatt jedes Paar individuell entscheiden zu lassen, was ist das Beste für euch? Ja. Wie wollt ihr Care-Arbeit aufteilen? Ich kann mir zum Beispiel nie vorstellen, nicht 50% für meine Kinder da zu sein. Das ist halt unser Modell. Muss das das Modell für den Jochen sein? Nein. Für Jochen und Sabine, wenn die ein anderes Modell haben, ist doch cool. Und da, aber der Modell ist nicht besser als meins und meins nicht besser als deren, sondern jeder darf für sich selber, das hast du gerade schön beschrieben, in einer Beziehung entscheiden, was ist unser richtiges Modell? Was fühlt sich für uns stimmig an? Und vielleicht ändert sich das über die Zeit. Ja. Ich habe eine ganze Menge, ich kenne zum Beispiel einige Männer, die halt das Modell gewählt haben, und reden Kunde, sie verdient einfach, glaube ich, das Doppelte von ihm. Er macht die Care-Arbeit. Und da gibt's für ihn überhaupt kein Thema. Sagt, deswegen fühle ich mich doch nicht weniger männlich. Ich sag, musst du auch nicht. Er hat im Unternehmen interessanterweise Herausforderungen damit, dass er sagt, um eins, ich muss die Kinder aus dem Kindergarten holen. Finde ich ganz, ganz interessant. Kenne ich auch so ein Stück weit her selber. Aber, und das ist total okay. Und ein anderes Modell fährt. Und das ist eben, und da sehe ich halt jede ideologische Überladung halt sehr, sehr kritisch, weil sie uns am Ende was vorgaukelt, das ist falsch, du musst das so. Und da spielt leider Feminismus, aber genauso wie auch Mann und Manosphere und was da alles so dabei ist, spielen da alle eine Rolle mit, dass sie am Ende uns ein Modell vorleben wollen, das vielleicht aber gar nicht individuell auf unsere Lebenssituation passt. Das finde ich sehr schade.
Ja. Abschließende Frage.
Gerne.
Was glaubst du, was uns wieder zusammenbringt? Was könnte uns wieder zusammenbringen?
Ich glaube, uns könnte wieder zusammenbringen die Faszination für die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau.
Schön.
Ist einfach zu genießen. Also, Beispiel aus meinem persönlichen Leben. Wirklich große Entscheidungen in meinem Leben, obwohl ich meine Werte kenne, meinen Nordstern habe und das ganze Sachen. Ich befrage die Frauen in meinem Leben. Ich frage die weibliche Intuition. Mhm. Warum? Weil ich da ein ganz tiefes Vertrauen rein habe, weil ich weiß, die spüren das. Mhm. Und ich bin damit bisher immer sehr, sehr gut gefahren. Das ist zum Beispiel etwas. Regt mich die weibliche Intuition manchmal auch auf? Ja, natürlich. Ne? Manchmal macht mich auch manchmal dieses leicht chaotische ein bisschen verrückt. Und trotzdem das Wundervolle und das Wertvolle darin zu entdecken.
Ja. Genau. Ja. Ich mache das ähnlich. Also ich mache das ähnlich. Ich habe eine Intuition. Ich habe irgendwie, ich merke, ich möchte irgendwas unbedingt oder es ist irgendwas, wo es mich hinruft. Und dann gehe ich auch zu meinem Partner und sage, du, das und das möchte ich, da ruft es mich hin. Mhm. Da ist etwas, was mich wirklich interessiert. Ich würde mal deinen Blick drauf haben. Und der kommt dann meistens so mit so einem nüchternen, ein bisschen, ich war immer ganz emotional und Feuer und so. Und da kommt dann, ja, hast du denn daran und das und das und so? Und dann denke ich immer, am Anfang habe ich immer gesagt, du machst mir die ganze Freude kaputt. Inzwischen denke ich.
Kenn ich.
Inzwischen denke ich, ja, das sind gute Argumente. Da denke ich mal drüber nach. Und wenn meine Freude und seine Argumente, wenn sich das in der Stimmigkeit vereint, dann ist es wahrscheinlich genau richtig, dann tue ich das. Und inzwischen finde ich es nicht mehr, also ich erwarte nicht von meinem Partner, dass der sich in meine Euphorie mit einklingt, sondern ich erwarte inzwischen von ihm wirklich, muss ich sagen, dass er da mal drauf guckt mit seinem männlich nüchternen Blick und sagt, aha, okay, ja. Gut, das und das, hast du daran gedacht? Ja, habe ich. Hast du daran? Ah, ja, okay. Oh, hört sich für mich eigentlich ganz stimmig an. So, und es ist jetzt nicht so dieses emotionale Wow, aber dann weiß ich, gut, wir haben jetzt alle Seiten beleuchtet und das scheint eine gute Sache zu sein. So, cool. Also mache ich genauso.
Top. Absolut top.
Finde ich auch manchmal scheiße, weil manchmal sage ich, kannst du dich nicht einfach mal mit mir so richtig da reinbegeben und freuen? Das kann ich ja hinterher immer noch machen. Aber noch müssen wir es erstmal abchecken, ob das nicht wieder irgendwie ein Luftschloss ist.
Ja, ich kenne diese Seite des Realismus beziehungsweise des Runterholens, sagen, pass mal auf, hast du daran gedacht? Ich kenne das. Ist manchmal auch eine sehr undankbare Rolle. immer bist du da, immer kritisierst du mich. Das heißt, kritisiere dich doch gar nicht. Ich habe einfach nur mal die andere Seite gezeigt. Hast du darüber mal nachgedacht?
Genau.
Ist ein Spagat.
Ja.
Aber wunderbar, ne? Es braucht beides. Wundervoll, wenn man das in einer Beziehung leben kann.
Richtig. Genau. Wollen wir es schon verraten?
Gerne.
Okay, alle, die uns jetzt hier zuhören und denen die Folge gefallen hat, erstmal würden wir uns sehr freuen, wenn ihr die Folge liked und kommentiert und ja, unseren Podcast auch abonniert. Und wir, Kai und ich, wir haben in den letzten Wochen ein bisschen miteinander gesprochen und überlegt, ob wir das nicht mal in einem Seminar zusammenbringen können. Und wir werden im November, das ist um den 20. November herum, die Informationen kommen demnächst, die findet ihr bald alle bei uns. Aber ihr könnt uns schon, auch die findet ihr in den Shownotes, uns schreiben, wenn ihr Interesse habt. Wir werden ein gemeinsames Seminar anbieten, in dem wir genau auf diese Dinge eingehen für Paare. Wie lösen wir so Konflikte, dass wir zusammenkommen und nicht, dass es uns immer weiter voneinander entfernt? Und wir werden da 4 Tage mit euch forschen, üben, körperlich und auch im Gespräch natürlich und freuen uns sehr drauf.
Wunderbar. Das wird eine richtig, richtig schöne und spannende Sache, weil wir eben, wir können ja, Matthias hat es ja gerade schon gesagt, sehr, sehr viel, sie sehr viel mit Frauen, mit Paaren arbeitet, ich sehr, sehr viel mit Männern. Und das Spannende ist aber jetzt gerade, wenn beide wieder zusammenkommen, gerade mit den Erfahrungen, die man gesammelt hat und das dann gemeinsam einsetzen. Das, was wir gerade eben beschrieben haben, dieses Thema, diese Faszination für den anderen, das Faszination für die Qualitäten des anderen wieder hervorbringen. Und dazu gehört natürlich ein bisschen Verkörperung dazu, das geht nicht von alleine von heute auf morgen. Deswegen haben wir auch 4 Tage Zeit dafür, das mit euch gemeinsam zu machen.
Genau.
Freue ich mich auch schon riesig drauf.
Ja, also, wenn du dich angesprochen fühlst, du findest in den Shownotes eine Möglichkeit, dich anzumelden. Okay, Kai, dann danke ich dir sehr, sehr für das Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht und ich freue mich auf unsere gemeinsame Arbeit.
Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank. Wir haben nur so die Themen in der Oberfläche gekratzt, die werden wir auf jeden Fall in unserer gemeinsamen Arbeit nochmal richtig schön vertiefen können. Freue ich mich drauf. Danke dafür.
Definitiv. Okay, mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao.